Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Beweggründe, dem Podcast ohne Flüchtlingshilfe. Heute sprechen wir mit Ivanko Bobelko, ein Friedens- und Umweltaktivist aus der Ukraine. Heute lebt und studiert er in Leipzig. Wir sprechen mit ihm über seine Erfahrungen und wie eine Reise nach Indien ihm geholfen hat, seine Kriegserlebnisse zu verarbeiten.
Dann können wir mit dieser aktuellen Situation in Ihrer Heimat in der Ukraine beginnen. Wie würden Sie sie beschreiben? Sie haben sicherlich einen anderen Zugang als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, ich habe vor ungefähr eineinhalb Jahren aus der Ukraine geflohen. Und die Situation ist leider sehr angespannt und komplex, ja, mit vorlaufenden militärischen Auseinandersetzungen. Also die Kampfhandlungen finden immer noch näher an der Frontlinie statt, insbesondere in Gebieten von Donetsk und Lugansk, aber auch in Kharkiv, aber auch in Odessa, meine Heimatstadt, wurde auch mehrmals geschossen, dass auch mein Haus in Odessa, also unser Haus, durch einen Raketenangriff auch beschädigt wurde. Und wir wissen immer noch nicht, ob das Haus sich renovieren lässt, ob es überhaupt dann eine gute Idee ist oder ob es dann es einfach so stehen lassen. Jetzt haben wir so provisorische Reparaturen gemacht, also insbesondere Dach wurde auch geschädigt durch diesen Angriff. Ja, also die Lage ist leider immer noch schwer und kompliziert auch für Menschen, insbesondere jetzt im Winter.
Sie haben Familie, Sie haben Freunde in Odessa, in der Ukraine. Was sagen die Ihnen? Sie stehen mit denen in Kontakt und werden sich austauschen.
Ja, mein Vater ist dort, meine Mutter mit meiner sehr schwer erkrankten Oma, meine Schwester mit ihren Kindern. Viele meiner Freunde sind in den Krieg gezogen und jetzt kämpfen auch für die Ukraine. Also die Situation und diese Gespräche, die ich dann auch sehr, sehr oft führe, insbesondere mit meiner Familie, die wirken schon auf mich und ich versuche auch meinen Beitrag dazu zu leisten, um diese Situation irgendwie auch besser zu machen. Ja, ich oder irgendwie mein kleine Hilfe zu leisten auch dazu.
Können Sie denn, Sie haben also Ihre, der Großteil offenbar Ihrer Familie ist in der Heimat. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, Sie zu erreichen, wann immer Sie möchten, dass es Momente gibt, wo Sie vielleicht nicht erreichen, dass Sie sich Sorgen machen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist die Verbindung tatsächlich, wie häufig hören Sie sich? Wie muss man sich das vorstellen?
Vor ungefähr einem Monat wurde auch Angriffe auf die Internetinfrastruktur getätigt. Da ging es nicht so einfach. Jetzt ist das möglich. Und ja, ich versuche dann auch so oft wie möglich, wie es geht, dann auch meine Familie zu kontaktieren, um zu wissen, ja, wie dort die Lage aussieht.
Wann waren Sie zuletzt in der Heimat? Also anderthalb Jahre, haben Sie gesagt, sind Sie nicht dort gewesen. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Richtig.
Ja.
Richtig. Ja, ich war genau gesagt eineinhalb Jahre vor, ungefähr ein bisschen mehr auch, ich glaube, ein Jahr und acht Monate dann in der Ukraine vor.
Und haben die Familie auch so lange nicht persönlich gesehen, ne?
Ja, meine Schwester ist dann aber zum Besuch auch in die Niederlande gekommen und dann habe ich auch sie und auch meinen Neffen und meine Nichte auch besucht. Ich war sehr glücklich und auch froh, sie zu sehen. Sie auch. Und das war auch sehr besonderer Moment, dass ich auch mit ihnen Silvester und Neues Jahr feiern konnte. Mein Neffe ist 5 Jahre alt und meine Nichte ist 12 Jahre alt. Sie haben mich sehr vermisst und ich sie auch.
Sie haben im Blog der UNO-Flüchtlingshilfe Blaupause ja beschrieben, wie Sie das Land verlassen konnten. Das war eine große Gefahr und auch Herausforderung für Sie, das Land noch verlassen zu können. Und tatsächlich haben Sie es geschafft. Und heute leben Sie in Leipzig und sind Student. Ist diese Verbindung, die Sie natürlich zu Ihrer Familie und zu Ihren Freunden haben, ist das eine, wo Sie sagen, ich kann viel tun und ich kann viel mobilisieren an Unterstützung? Oder fühlt man sich eher ohnmächtig, weil gegen das Land so ein schrecklicher Krieg geführt wird?
Ich, auch so wie viele auch Ukrainer, versuchen auch, ihren Beitrag zu leisten. Ich sehe es. Wir versuchen uns zu organisieren und uns gegenseitig zu helfen, aber auch einen Beitrag zur deutschen Gesellschaft zu leisten. Und zum Beispiel haben wir auch ein paar Treffen auch organisiert, Kurse, da wo auch ein Austausch zwischen Deutschen und Ukrainern stattfindet. Und das finde ich auch sehr schön und auch wichtig, dass es auch dieser Austausch stattfindet und dass wir uns auch in diese Gesellschaft integrieren. Und ich selbst, außer dass ich studiere, ich bin auch Multiplikator. Ich habe auch eine Initiative ins Leben gerufen, Save the Planet, Stop the War. Ich weiß nicht, ob Sie das auch sehen. Und
hinter Ihnen, das, ja.
Genau. Ja, und ich war auf meiner Friedens- und Klimamission in Indien und ich habe das ganze Land besucht mit meiner starken Botschaft, mit dem Ziel, dann auch den Dalai Lama zu treffen, was mir auch schließlich nach 6 ereignisreichen Monaten in ganz Indien gelungen ist. Also, wie Sie auch sehen, versuchen wir alle, inweit wie es geht, so ein bisschen auch sowohl die Gesellschaft zu mobilisieren, als auch irgendwie zum Beispiel auch, was mich betrifft, dann, dass ich durch diese Reise auch, insbesondere dann auch in Indien, das Land auch informieren wollte und was mir auch gut gelungen ist. Ich habe sehr viele Interviews gegeben und ich war auch kurz davor, den Premierminister Narendra Modi zu treffen. Also wie gesagt, ich glaube, dass viele schlechte Sachen auch passieren, aber auch gute Sachen, die auch in Zukunft sich entwickeln werden und eine große Unterstützung auch bieten werden.
Das ist das, was ich auch erlebt habe, als ich vor einem Jahr in der Ukraine war und ich wirklich begeistert war, wie Ukrainerinnen und Ukrainer zusammenhalten und die Zivilgesellschaft so stark mobilisieren und das nicht nur in der Ukraine selbst, wo es sehr viele Menschen gibt, die sogenannte Binnenvertriebene sind, die also vom Osten in den Westen fliehen, um im eigenen Land Schutz zu finden, sondern eben auch wie hier in Deutschland, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, sehr aktiv sind und sich darum kümmern, Unterstützung zu organisieren und sich auch gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, das ist eine wirklich hervorragende Eigenschaft, dass man das auch dann wirklich in diesen Zeiten schaffen kann.
Ich finde es auch wichtig und das ist auch irgendwie auch unser Muss, also aus Dankbarkeit, aus wir teilen dieselben Werte und ja, wir versuchen auch die zu schützen und ich finde es auch sehr wichtig.
Wenn Sie jetzt in die Heimat schauen, in Gedanken, es ist Winter, hier ist es sehr kalt, in der Ukraine ist es wahnsinnig kalt, es gibt viele Binnenvertriebene. Wie muss man sich die Situation jetzt vor Ort vorstellen? Wie kann man da, wie muss man da helfen?
Ja, in der Regel sind Winter sehr kalt in der Ukraine, insbesondere im Norden, im Osten des Landes. Deswegen insbesondere Binnenvertriebene brauchen viel Hilfe und auch Leistung, weil ihre Häuser auch durch Bombenangriffe zerstört werden, wie auch unser Haus in Odessa. Ja, und auch die ganzen Infrastrukturen, humanitäre Infrastrukturen, zivile Infrastrukturen gehen kaputt. Und insbesondere jetzt im Winter ist es sehr schwer für die Menschen dort. Aber auch indirekt durch diese Ungewissheit, diese Situation, Menschen wissen auch nicht, wie es weitergeht mit dem Krieg und auch mit der politischen Situation, also in der Welt, meine ich auch. Ja.
Das kann jede Hörerin und jeder Hörer nachvollziehen, der sich die App Air Alert runterlädt, so wie wir das getan haben, wie wir in die Ukraine gefahren sind. Und man sehen kann jeden Tag, wie nicht nur einzelne Regionen, sondern wie das ganze Land aufgefordert wird, die Menschen im ganzen Land aufgefordert werden, Schutz zu suchen in Bunkern, weil eben Luftalarm herrscht und immer wieder Angriffe passieren. Da wird Infrastruktur, wie Sie schon gesagt haben, da werden Häuser zerstört. Wie muss ich mir das dann vorstellen jetzt im Winter, was die Energieversorgung betrifft? Die Menschen frieren. Gibt es dann Möglichkeiten, wie sie versorgt werden können?
Es ist schon eine sehr große Herausforderung, diese Menschen dann unterzubringen in Sporthallen, in Schulen. Und ja, deswegen brauchen auch dort Menschen Hilfsgüter, auch Häuser, also zumindest da, wo sie zuerst ja unterbringen, untergebracht werden können. Ja, der Winter macht das noch schlimmer, weil es ja kälter in der Ukraine kann es auch bis minus 20 Grad die Temperaturen fallen. Und jetzt glaube ich, es ist genau jetzt die Zeit, wann es fängt richtig kalt, fängt an kalt zu werden, weil es halt sich so ein bisschen auch wegen des Klimawandels und so verschieben. Und ja, Januar, Februar, März sind genau diese Monate, wo es auch bitter kalt sein kann.
Wenn ich das richtig verstehe, dann haben Sie ja auch Aktionen gestartet, um zu helfen, ganz konkret. Was können Sie uns da ein Beispiel geben? Können Sie uns erzählen, was Sie da versucht haben, auf die Beine zu stellen?
Genau, wie ich schon gesagt habe, ich bin Multiplikator, Aktivist, Lehrer und diese Initiative habe ich gegründet, um Menschen, insbesondere aus dem globalen Süden, für den Klimawandel zu sensibilisieren, die Weltsituation so ein bisschen auch zu entspannen und auch über den Krieg in der Ukraine zu informieren, insbesondere in Indien. Ja, das Land ist groß, die bevölkerungsreichste Land, das bevölkerungsreichste Land der Erde. Und nach 6 Monaten und nach dem Feedback, was ich bekommen habe, bin ich guter Dinge. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich und sehr froh, dass das Land, obwohl sie dann auch Beziehungen zu Russland pflegen können, wollen, aber trotzdem auch auf Ukraine in wenigstens auch in politischen Sicht, dass sie unsere Territorial, dass sie unsere Souveränität auch unterstützen Und da kann man auch noch viel tun. Und ja, das Treffen auch mit dem Dalai Lama. Und ich habe auch ihn eingeladen. Ich habe noch leider keine Antwort bekommen von ihm. Aber ich bleibe noch im Kontakt mit seinem Office. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es dann doch klappt. Und ich glaube, dass es auch zu dem Frieden auch beitragen kann, insbesondere nach dem Feedback von Buddhisten, was ich auch bekommen habe, insbesondere von tibetischen auch Flüchtlingen, die schon dort in zweiter und dritter Generation leben.
Das heißt, es geht also im Wesentlichen Ihnen darum, zu reden, die Menschen zu treffen, Bildungsarbeit, Aufmerksamkeit, sensibilisieren, diesen Part übernehmen Sie.
Und gleichzeitig auch zu aktivieren.
Richtig, informieren, verbinden und Menschen zu positiven Veränderungen beitragen durch Workshops, die ich dort geleitet habe und durch Medien und einfach durch einfache Gespräche. Ich habe dort in Dörfern gelebt, bei Familien. Ich habe so vieles gesehen und das bringt mir auch Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist und dass, was, wenn wir uns alle vereinen, insbesondere Länder, die gleichen Werte teilen, dann können wir wirklich vieles schaffen.
Also die Zuhörerinnen und Zuhörer können das nicht sehen, aber wir können sehen, wie seine Augen leuchten, wie ihre Augen leuchten, wenn sie darüber sprechen, über diese Möglichkeit eben rauszugehen und zu reden und auch Hoffnung zu sammeln und weiterzugeben.
Und welche Unterstützung wünschen Sie sich für Ihr Land, aber vor allen Dingen für die Menschen in Ihrer Heimat? Ganz konkret.
Durch diese weitere Krieg im Nahosten, in Jemen und jetzt auch, habe ich gestern auch so ein bisschen auch gesurft und gesehen, dass jetzt auch irgendwie Pakistan den Iran angegriffen hat, geht irgendwie auch der Krieg in der Ukraine irgendwie gerät in Vergessenheit und obwohl es so viele Menschen dort auch sehr viele Menschen dort sterben und sehr viele Menschen, noch mehr Menschen sind davon betroffen, möchte ich nicht, dass der Krieg irgendwie auch vergessen wird, dass die Menschen dort auch Unterstützung bekommen, insbesondere jetzt in dieser Zeit, aber auch danach. Und ich glaube, dass es auch dann später auch für eine gute Wende auch beitragen wird.
Das hören wir nicht das erste Mal, wie wichtig es ist, dass die Kriege, die an sich schon unbeschreiblich sind und schlimm, dass es noch schlimmer wird, wenn sie vergessen werden, weil sie eben so lange dauern und überlagert werden von neuen Kriegen an neuen Schauplätzen, dass das alles nicht vergessen wird. Davon gibt es viel zu viele.
Was ist Ihre Perspektive hier in Deutschland? Wie schauen Sie in die Zukunft?
Ich schaue positiv in Zukunft. Ich habe einen neuen Mut gefasst, wie man schon sagt, im Deutsch. Ich gebe Workshops über den Klimawandel und nicht nur, ich unterrichte auch ehrenamtlich und nicht nur. Ich glaube, dass wir auch für positive Veränderungen auch beitragen können, dass die, obwohl die Situation gerade kompliziert ist, kann man auch gute Sachen machen, die später dann auch etwa die Früchte tragen werden. Und es gibt viele Möglichkeiten und ich fokussiere mich auf den Klimaschutz. Ich möchte weiter mich für den Frieden in der Ukraine, aber auch weltweit engagieren. Ich plane weitere Einsätze in Armenien, Aserbaidschan, mit einer Kirche, mit altkatholischer Kirche in Koblenz, mit Pastor Ralf, diese Gemeinde unterstützt mich. Also ich sehe positiv, aber auch in Zukunft, aber auch mit dem Gedanken, dass es noch schlimmer sein kann. Deswegen gibt mir es mehr Motivation, ja, Veränderungen zu bringen.
Beachtlich, was Sie alles vorhaben, die Energie, die Sie dafür auch brauchen. Da wünsche ich Ihnen wirklich jede Kraft und auch diese Zuversicht, ne? Also da weiterzumachen.
Und diese Perspektive für sich selber zu entwickeln und gleichzeitig Menschen wie beispielsweise auch die Unterstützerinnen und Unterstützer der UNO-Flüchtlingshilfe zu motivieren, weiter auch die Ukraine zu unterstützen, den UNHCR, der ja in der Ukraine zusammen mit den nationalen NGOs tätig ist, dabei zu unterstützen, für die Ukraine auch wieder und die Menschen dort eine positive Zukunft zu erbringen. Und ich finde es bewundernswert, dass Sie so stark, Sie sind ja auch für die Deutsche Klimastiftung unterwegs und Gesicht der Nationalen Klimaschutzinitiative, also dass Sie ein Thema trotz des Krieges haben, was eben zur Veränderung beitragen soll, genauso wie für eine friedliche und positive Zukunft für uns alle. Und dafür kann man nur nicht nur jeden Respekt haben, sondern Ihnen auch wirklich viel Erfolg wünschen.
Danke. Ich möchte auch das Gespräch mit dem Gedanken auch beenden, dass Deutschland einen starken oder einen wichtigen Verbündeten jetzt bekommen. Und ja, wir sind bereit, viele zu leisten für diese Gesellschaft, für den Frieden in der Ukraine und weit darüber hinaus.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank von mir auch, Ivanko Bobejko, und alles Gute. Und ja.
Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Tschüss.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja,
alles
danke.
Gute.
Ihnen auch.
Tschüss.
Ciao.